Wenn wir über das Thema Mut sprechen, bedeutet mutig sein ja auch für uns immer wieder die eigenen Themen anzugucken und eben sich Sachen zu trauen.
House of Grace mit Sandra von Zawiensky. Hallo ihr Lieben, in dieser Episode spreche ich mit Coachin Sarah Desai. Sarah habe ich kennengelernt, als wir gemeinsam im Regen auf ein Taxi in Frankfurt gewartet haben. Wir hatten beide beim Wanderlust-Festival in Frankfurt unterrichtet. Und dieser Regenschirm-Move von Sarah ist so typisch, weil Sarah Desai einer der Menschen ist, die Menschen in ihrem Umfeld so unglaublich unterstützt. Ja, so wie Sarah das macht, habe ich das kaum erlebt. Und sie ist nicht nur einer der Menschen, von denen ich mich total supported fühle, sondern sie inspiriert mich einfach auch immer und immer wieder. Beruflich, privat, in allen Bereichen. Dank Sarah gibt es zum Beispiel die Feminine Awakening Ausbildung, die im September dieses Jahres wieder startet. Da hatte sie mich auf die Idee gebracht. Und Sarah selbst hat in ihrem Leben so oft Mut bewiesen, dass ich sie gefragt habe. Wie können wir mit unseren Ängsten umgehen? Wie lernen wir, trotz der Angst abgelehnt zu werden, mutige Wege zu gehen? Was ist Sarahs Superpower und was ist ihre Definition von Selbstliebe? Ich hoffe, euch inspirieren Sarahs Antworten genauso wie mich. Lasst mich gerne auf Instagram oder in den Bewertungen wissen, was ihr über Mut und Ängste denkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ich habe heute einen Gast, der auch schon einmal im Podcast war. Und zwar ist es die wunderbare, einzigartige Sarah Desai. Eine Frau, die mich jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, begleitet, die mich zum Feminine Awakening Training inspiriert hat, zu der Ausbildung inspiriert hat. Und die für mich wie keine andere für die Themen Empowerment und Unterstützung und auch Mut steht. Sarah, ganz herzlich willkommen zurück zu House of Grace. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute Zeit gefunden hast. Und ich dachte, wir sprechen heute über Mut und Selbstliebe.
Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Liebe Sandra, du weißt, ich liebe dich und ich liebe unsere Verbindung und danke für die schönen Worte. Und ich freue mich richtig auf die Zeit jetzt hier mit dir.
Ich liebe dich auch. Also ich muss auch wirklich sagen, wir haben ja gerade auch schon ohne Recording gequatscht. Und es gibt niemanden, von dem ich mich so unterstützt fühle, auch im Beruflichen wie du. Und ich glaube, ich bin ja auf ewig dankbar, weil das Teacher Training, das ich anbiete, das Feminine Awakening Teacher Training, das dieses Jahr tatsächlich zum dritten Mal schon stattfindet, das ist in einem Gespräch von uns geboren. Kannst du dich noch erinnern? Das war im November 2020, glaube ich, oder irgendwann 2020. Und da ja, bist du wirklich eine ganz große Inspiration und hast mir auch wieder Mut gegeben.
Ich erinnere mich an das Gespräch. Ich habe im Bett gelegen und ich glaube, wir haben 3 Stunden telefoniert und über alles gesprochen.
Das war ein ewiges Gespräch.
Und dann kam das Thema und für mich ist das halt ganz klar, wir haben über das Thema Göttinnen gesprochen und Feminine Awakening und dann habe ich gesagt, ja okay, es gibt keine Frau oder keinen Menschen, der für mich so für dieses Thema steht wie du. Und genau, so. Also ich habe eigentlich nur gespiegelt, was du ja eh bist. Und ich kann das aber auch mit der Unterstützung so zurückgeben. Wenn wir über das Thema Mut sprechen, bedeutet mutig sein ja auch für uns immer wieder die eigenen Themen anzugucken und eben sich Sachen zu trauen. Ja, und eigenes Thema von mir ist zum Beispiel die Angst zu scheitern. Das wird immer mein Thema sein, weil im Leben gab es auch Momente, auch in meiner Familie und auch bei mir, wo es einfach knapp war mit Sachen. Ja, und das Leben eben nicht nur ein Regenbogen war, wie bei uns allen eben. Und sich Sachen trauen, ob das nun ist, eine Ausbildung auf den Markt zu bringen, ein Buch zu schreiben. Ich habe jetzt ein Kartenset rausgebracht, ohne das jetzt hier plakativ sagen zu wollen, aber genau das ist eben letztes Jahr, da macht man Pläne und sagt, ja, dann macht man das ins Weihnachtsgeschäft und alles toll. Und dann kommt das Leben ganz anders, ja, weil eben so viele andere Menschen auch daran beteiligt sind und, weiß nicht, der Laster irgendwo feststeckt, sowas wirklich, wo dann Tausende von Kartensets drauf liegen. Und das heißt, ja, wir können jetzt leider nicht ins Weihnachtsgeschäft und das ist so, boah, wenn das ist schon so, da werde ich getriggert in meinen Ängsten, ne? So, was ist, wenn es jetzt, was passiert jetzt? Ja, so, was ist, wenn ich alles verliere? Also so Trigger kommen dann ja wieder hoch und auf einmal, bing, kam eine Nachricht von dir. ich habe gesehen, du machst ein Kartenset. Wie kann ich dich unterstützen? Und dann saß ich im Bett und habe echt geweint eine Runde, weil das war so schön. Und es muss gar nicht jetzt auf sowas nur gemünzt sein, aber überhaupt, wenn man im Leben gefragt wird von jemandem, was brauchst du? Wie kann ich für dich da sein? Auch im Privaten, ja, egal, stell dir vor oder euch, die hier gerade zuhören, jemand kommt zu euch und sagt, hey, leg den Arm um euch und sagt, ey, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Das ist so für mich instant, da kommen direkt Tränen und Gänsehaut, weil, boah, das ist richtig, richtig schön.
Also es ist so kraftvoll und das habe ich, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich drüber nachgedacht und habe mir überlegt, dass ich das mehr integrieren möchte. Und konnte das bei dir direkt anwenden. Aber weil ich das selber auch so wahnsinnig schön finde, wenn ich das gefragt werde. Ich hatte auch letztens eine Situation mit einer Freundin, Marie, falls Marie hier zuhört. Danke dir, die mich dann gefragt hat, so Sandra, was kann ich denn für dich tun? Und das wirklich ernst meinte. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Sätze, die wir sagen können. Ich würde gerne einmal zurückgehen zu dir, zum Anfang beziehungsweise das, was du gesagt hast, noch einmal genauer aufrollen. Du sagtest, du hast große Angst vorm Scheitern. Trotzdem triffst du ja immer wieder mutige Entscheidungen. Aber wie kam diese Angst vorm Scheitern denn zustande? Kannst du da ein bisschen erzählen vielleicht?
Also bei mir, es gibt so verschiedene Lebensphasen. Und ich bin ja so ein großer Fan von innerer Kindarbeit. Und mein Scheitern hat auf jeden Fall auch mal im inneren Kind angefangen. Also ich bin bei meiner Oma groß geworden. Ich glaube, da habe ich auch schon, als ich zum Buch bei dir war, drüber gesprochen. Und dass ich eben
also falls die das nicht gehört haben, können wir es ruhig wiederholen.
Okay, also ich bin, glaube ich, mit zwei sind wir zu meiner Großmutter gezogen. Meine Mutter, mein Bruder und ich. Weil mein Vater eben, was heißt weil, aber es waren sehr instabile Verhältnisse. Und mein Vater ist Inder, kommt aber aus Südafrika, musste wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion sein Land verlassen, wollte auch nie drüber sprechen, warum. Und es war einfach für ihn auch schwierig in Deutschland. Und wir hatten einfach ganz wilde Lebensumstände, sagen wir mal so. Und bei meiner Großmutter war das gar nicht so einfach, weil sie hat zwar dafür gesorgt, also wenn ich schiefe Zähne hatte, ist sie mit mir zum Kieferorthopäden gegangen. Also mir hat es jetzt da tatsächlich nicht irgendwie an so essentiellen Sachen gefehlt. Aber für sie war das ganz, ganz schwierig, mich anzunehmen. Wirklich, also egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, ich glaube, sie konnte mich einfach nie ganz lieben. Und egal, wie sehr sie es auch versucht hat, weil meine Großmutter kommt halt noch aus der NS-Zeit, ne? Und ich entspreche halt nicht ihrem Bild, ihrem Bild, Punkt, aus. Mhm. Und wenn man aber zusammenlebt, dann muss man sich ja irgendwie arrangieren. Und sie hat mich auch als ihre Enkelin gesehen. Also das ist keine Frage. Also sie hat sich auch darum gekümmert, dass ich hatte, was ich brauche. Und trotzdem war halt nie was ich gemacht habe, gut genug, um akzeptiert zu werden. Weil natürlich, sie hatte einfach ein anderes Weltbild. So, und wenn du aber bei jemandem aufwächst, also meine Mama war zwar auch da, aber die hat sehr, sehr viel gearbeitet, sie hat sehr, sehr viel Schulden und hat eigentlich Tag ein, Tag ausgearbeitet. Und natürlich ist dann meine Oma für mich so eine Art auch, ja, Erziehungsperson geworden, Fürsorgerin. Und wenn da aber immer diese Distanz da ist und du einfach merkst, egal was ich mache, es wird nicht gut genug sein. Und als kleines Kind sagt man dann nicht, ach Mensch, das liegt ja nicht an mir, ja, sondern dann das nimmt man auf sich und hinterfragt sich selbst. Und da bin ich ja dann quasi tagtäglich gescheitert, sozusagen, ne? Und dann war es später in meinem Leben, ich bin mit 24 Mama geworden und das ist auch das Beste, was mir persönlich je passiert ist. Und da gab es dann einen Schicksalsschlag und ich habe alles verloren gehabt und stand wirklich mit dem Baby in einer fremden Stadt, musste musste Hartz IV beantragen. Und dieser Stempel von ich scheitere, ich bin nicht genug, ja, der wird dir da ja nochmal ganz klar, ja, das wird dir ja gespiegelt. Du bist Also ich habe ja alle Boxen getickt sozusagen. Ja, ich war junge Mutter, alleinerziehend mit Migrationshintergrund. Da ist scheißegal, was du vorher gemacht hast, vorher studiert, gearbeitet, das interessiert die Leute nicht. Die sehen dich, dass du Hilfe brauchst und die stecken dich in eine Schublade. Also du bist eigentlich keine Geschichte mehr, du bist nicht eine Person mit einem Leben, sondern du bist eigentlich nur noch einen Fall für die Statistik, um es mal so zu sagen. Und genau, da war natürlich Scheitern und auch wirklich das existenzielle Scheitern, was ich schon von meinem Vater kannte, sehr gut, dann auch irgendwie bei mir im Leben angekommen. Genau, und das ist alles, aber gehört zu meinem Leben dazu. Ja. Und ich habe dann nochmal studiert, also ich mit meinem Sohn zusammen und habe mir eine tolle Arbeit aufgebaut und es war auch wirklich alles super. Also ich, Gedankensprung nach vorne, hab dann einen tollen Job gehabt in der Kreativbranche, in der Musikindustrie, ganz viel kreative Freiheit. Geld war auch kein Thema mehr für mich und ich habe trotzdem gemerkt, aber dieses ich scheitere, ich bin nicht gut genug, ist trotzdem in mir drin. Ja, dann habe ich den Klassiker gemacht, gekündigt, Weltreise, Kind aus der Schule genommen, all das. Und saß dann an den schönsten Orten der Welt, so mit meinem frisch gepressten Juice und habe mich genauso gefühlt wie früher im Elternhaus, wie früher am Jobcenter. Ja, obwohl ich alles im Außen erreicht habe, was man so erreichen kann, was ich erreichen wollte. Mhm. Und deswegen weiß ich heute auch, es ist okay, das noch zu haben. Ich bin da nicht mehr reingefallen dann. Ich bin trotzdem meinen Weg gegangen, habe mich dann mit den Themen, mit denen ich eben auch schon die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, persönlich, dann auch damit beruflich gemacht. Läuft alles super. Und trotzdem gibt es auch jetzt immer wieder Momente, in denen ich Angst habe, zu scheitern. Und ich finde das ganz wichtig, auch sagen zu dürfen. Weil ich finde es eine Illusion zu sagen, ich darf das nicht mehr. Das ist ein Teil von mir, ja, die Angst zu scheitern und auch sich auch mal klein zu fühlen. Es ist natürlich, erzählt mir die Angst irgendeine Story. Ja, jetzt kannst du alles wieder verlieren. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber ich will den Teil auch nicht mehr wegdrängen, weißt du?
Ich glaube, das ist ganz wichtig und wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass wir über das Scheitern sprechen möchten, aber jetzt hat sich das so entwickelt und ich finde das auch total wichtig, weil das geht ja wahrscheinlich genauso. Das ist etwas, was mir in meiner Arbeit ganz häufig begegnet, die Angst vorm Scheitern, die habe ich natürlich selber auch, ist deutlich weniger geworden und mein letzter Newsletter hieß tatsächlich Scheitern, aber in geil, und, weil du wirst ja nicht verhindern können, dass du scheiterst. Also das wird einfach immer wieder passieren im Leben. Und ich hatte nur so eine Mini-Scheitersituation gehabt. Am Freitag durfte ich etwas für einen großen Online-Kongress, wo du auch bist, der im März startet. Aber ich glaube, wir können noch nicht drüber reden. Du weißt. musste ich ein Video aufnehmen und ich hatte mir extra so ein wunderschönes Apartment hier in Biarritz gemietet, super Make-up aufgelegt und Haare toll gemacht, Outfit, alles saß und dann hat die Technik halt hinten und vorne nicht funktioniert, weil ich das nicht vernünftig getestet hatte und auch kein Internet und es war ein Krampf. was ich dann beschlossen hatte, war mir zu sagen, okay, du hast jetzt leider ein paar hundert Euro ausgegeben für Kacke. Du kannst das Video absolut überhaupt gar nicht benutzen. Da sind auch wirklich auch so Verzögerungen drin. Das war wirklich technisch eine absolute Vollkatastrophe. Aber du switchst das jetzt einfach und siehst das als Scheitern, aber in geil. Weil du jetzt einfach dir sagst, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin super gut in Live-Workshops. Sehr unbescheiden festgestellt. Ich bin aber nicht so besonders gut bei Aufzeichnungen. Das fällt mir schwerer, wenn ich niemand habe zu interagieren oder wenn ich nicht vor Leuten sprechen kann, ist es eine deutlich schwierigere Sache für mich. Und es macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Und mich da wirklich anzuhalten, das weiter zu üben, das dann zu wiederholen, am Montag dann auch den Perfektionsdrang, dass es dann halt eben nicht so perfekt ist mit dem perfekten Hintergrund, sondern du siehst ja mich auch gerade hier im Zoom-Call. Ich bin hier in der Wohnung in Biarritz, in der wir noch wohnen. Wir haben in jedem Raum andere Tapeten und jeder Raum hat nicht nur eine Tapete, sondern auch unterschiedliche Farben. Hier ist eine ganze Menge los. Und es ist also nicht der perfekte Hintergrund. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit gehabt, einfach Dinge, das Sprechen zu üben und diesen Vortrag einfach zu besser zu machen. Und deshalb habe ich mir einfach beschlossen, okay, ich sehe Scheitern als jetzt nicht so was Schlimmes, sondern ich sage mir einfach, das ist geil. Und dann switche ich das ein bisschen. Das ist natürlich einfach bei so kleineren Sachen. Du hast ja wesentliche Lebenseinschnitte gehabt, wo viele, auch kann ich mir vorstellen, verzweifeln, aufgeben. Und wie hast du denn den Mut immer wieder gefunden fürs Weitermachen? Das werde ich auch häufig gefragt. Wie macht man dann weiter? Wie schaffst du das? Wie hast du das geschafft? Und vielleicht gibt es da einen Tipp, den du anderen mitgeben kannst.
Mhm. Als erstes ist mir mal klar geworden, für mich selber, dass ich vor den Sachen, die ich mache, gar keine Angst habe, sondern, also wir haben keine Angst zu fliegen und in die Höhe zu steigen, wir haben Angst abzustürzen, so. Und es nicht auszuprobieren bedeutet für mich immer, dass ich gar nicht das Fliegen im Kopf hatte, sondern immer schon den Absturz, also die ganze Zeit so als Bruchpilot mich selbst gesehen habe nur, oder alles kann ganz schwierig werden. Und ich finde das einen sehr schönen Satz, den ich da für mich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe, ist, was will mir das Gutes? Was will mir das Gutes? Ja, weil wir sagen ja immer, ja, du musst jetzt, hab keine Angst mehr vorm Scheitern. Und da habe ich gemerkt, das bin ich aber nicht. Ich weiß, ich müsste keine Angst haben. Ich weiß, am Ende weiß ich, wird alles gut. Jeder von uns weiß das. Jeder, der hier diesen Podcast jetzt hört, hat in seinem Leben schon so viele Situationen erlebt, wo sie oder er das Gefühl hatte, ich sitze nicht mehr hinter Steuer meines Lebens. Ich sitze nur auf dem Beifahrersitz oder das Leben hat mich in den Kofferraum geschleudert. Aber jeder von uns hat es auch geschafft, aus diesem Kofferraum rauszukrabbeln, vom Beifahrersitz rüberzurutschen, die Hände wieder ans Lenkrad, ans Steuer des eigenen Lebens zu legen. Das heißt, wir alle können uns auf uns verlassen, ja, also wir wissen, am Ende wird's eh gut, ja, es wird schmerzhaft und es gibt Phasen, die wir da durchlaufen, aber es klappt. So, aber das rationale, intellektuelle Wissen hilft mir in dem Moment nicht, weil ja die Angst da ist. Und dann frage ich mich, und das hat mir echt immer wieder geholfen, das ist eine Frage, was will mir das Gutes? Was will mir das Gutes, dass ich jetzt diese Angst habe, weiterzumachen oder dass ich diese Angst vorm Scheitern habe? Und da wirklich reinzugehen, mir das auch aufzuschreiben, weil da merkst du, was sind irrationale Ängste und was sind Dinge, die vielleicht, wo ich jetzt Vorsorge treffen kann. Und die Frage, was will mir das Gutes, hat dazu geführt, dass ich Sorgen machen in Sorge tragen verwandelt habe. Also nicht Sorge haben, sondern Sorge tragen. Ja, nicht in meinem Bett sitzen und denken, ach du meine Güte, nee, und das mache ich lieber gar nicht und ich fange nichts Neues an, weil das, dann kommt man in diese Sorgenspirale, in die Problemtrance. Das bringt mir nichts. Also nicht Sorge haben, aber Sorge tragen. Was will mir das Gutes? Okay, was könnte mir auf dem Weg passieren, was schwierig werden könnte? Wie könnte ich dann damit umgehen? Was könnte auch mir als Sarah nicht nur im Außen passieren? Welche altbekannten Gefühle können da hochkommen? Wie kann ich mit denen umgehen? Wie kann ich Sorge tragen, dass ich mich sicher fühle? Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, ne? Also du kennst dich am besten, ich kenne mich am besten. Aber grundsätzlich dieser Satz, was will mir das Gutes, hat mir geholfen, Sorge haben in Sorge trage zu verwandeln. Und wenn ich Sorge trage, habe ich das Gefühl, ich habe es in der Hand ein bisschen. Ich habe natürlich nicht alles in der Hand, aber ich habe so ein bisschen in der Hand, weißt du? Und weiß, okay, nehmen wir ganz konkret neues Projekt, was man anstoßen möchte, ja. Wovor haben wir Angst? Okay, dass wir vor den Leuten vielleicht abgelehnt werden. Ja, da ist für mich dann Sorge tragen. Ja, ich lese zum Beispiel gar nicht meine Kommentare. Also, ja, wenn kann ich auch jedem raten, der jetzt total Angst vor sowas hat, das dann einfach nicht zu lesen. Das ist aber nicht so mein Main Trigger. Mein Main Trigger ist meine Existenzangst. Das heißt, Sorge tragen bedeutet für mich, was das Best-Case-Szenario, was damit passieren kann, aber was auch das Worst-Case-Szenario, was brauche ich auch am finanziellen Backup, um mich sicher zu fühlen. So, da, ich könnte nicht jemand sein, der von Monat zu Monat lebt. Das schaffe ich auch nicht. Das schaffe ich nicht. Ja. Und ich weiß, nichts ist sicher. Und das ist auch in der spirituellen Szene ganz viel propagiert. Muss nur dran glauben. Das weiß ich alles. Aber ich habe einfach auch andere Sachen gesehen in meiner eigenen Familie. So, ich bin einfach anders geprägt. Ich traue mich aber schon viel mehr als jeder andere aus meiner Familie. Ja, das ist doch auch eine gute Sache. Vielleicht werde ich mich nie komplett davon befreien. Aber ich wüsste, wenn ich alles auf eine Karte setze und dann, ich könnte nicht. Ich würde wie ein paralysiertes Kaninchen auf dem Sofa sitzen und einfach nur Angst haben. Da wäre nichts mit Kreativität und es fließt und nichts. Ich würde weinend auf dem Sofa sitzen. So, das heißt, für mich, ich weiß, ich brauche so ein Sicherheitsnetz, ein Sicherheitsszenario. Das ist zum Beispiel was, was ich immer gucke, dass ich das habe. Meistens brauche ich es nicht. Aber ich alleine zu wissen, dass es da ist, gibt ganz viel Raum, mich auch wirklich Dinge zu trauen.
Ich finde, das ist sehr klug, was du sagst, weil letztendlich du schließt ja dann auch ein bisschen Freundschaft mit der Angst und nimmst ihr einfach den Schrecken, indem du ihr ein konkretes Gesicht gibst, eine konkrete Situation und auch einen Handlungsplan hast, weil du machst ja nicht nur ein Best Case und Worst Case, sondern du weißt, was du im Best Case machen würdest, du weißt, was du im Worst Case machen würdest und du kannst dich bewusst für das Risiko entscheiden, weil du sagst, okay, die schlimmste Situation, damit komme ich klar, dann werde ich das und das tun und im besten Falle geht es aber halt auch so positiv aus. Was denkst du, warum es trotzdem vielen Menschen schwerfällt, dann bestimmte Schritte zu gehen? Selbst mit dem Best Case und dem Worst Case.
Weil wir in einem ständigen Survival-Modus sind. Ja, wir haben, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, nochmal in die Kindheit. Wir alle wollen dazugehören. Wir alle haben diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und das hat auch nichts damit zu tun, ich will beliebt sein, sondern es ist einfach, es ist ein existenzielles Bedürfnis. Wenn ich nicht dazugehöre als kleines Kind, dann sterbe ich. Punkt aus. So. Und auch noch nicht vor allzu langer Zeit, wenn man aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden wäre, wäre es wahnsinnig schwer gewesen, alleine klarzukommen. Jetzt ja eigentlich auch noch, aber wenn wir mal daran denken, als wir alle noch nicht in großen Städten gelebt haben, noch viel, viel mehr. Ja. Und das heißt, wir tun alles, um dazu zu gehören. Ja, wir sind ja schlau. Natürlich, wir wollen ja überleben. Und als kleine Kinder kriegen wir sehr schnell gespiegelt, wenn du so bist, also wenn ich als Sarah so bin, wie ich einfach nur bin, dann kann ich mir der Zugehörigkeit nicht immer sicher sein. Ja, wenn ich aber auf eine gewisse Art und Weise mich verhalte, wenn ich erfolgreich bin, was auch immer das bedeutet, wenn ich mich anpasse auch, ja, dann gehöre ich ja schon dazu. Ja. Und so formen wir eine Persönlichkeit, wir kristallisieren uns in einer Persönlichkeit, die komplett nach außen gerichtet ist, in diesem ständigen Survival-Modus. Ich werde geliebt, ich gehöre dazu. Und da auszubrechen und mal zu sagen, oh, ich gehe jetzt aber mal einen anderen Weg, ich traue mich mal andere Sachen, bedeutet ja immer auch, sich von etwas anderem zu lösen, aus einer Struktur zu lösen, zu der man dazugehört hat. Eine Struktur, die vielleicht nicht nährend ist, die vielleicht nicht beflügelt, aber die wir kennen. Ja, so, da kennen wir uns aus. Und da weiß ich auch, wer ich bin. Ich weiß ja, in den Strukturen, in denen ich mich lange bewegt habe, kenne ich meinen Weg, weiß auch, dass ich mich auf mich verlassen kann. Das ist halt Gewohnheit. Und ich weiß auch, wer ich bin, ja, da drin. Wenn ich das aber verlasse, dann ist das einfach ein Risiko. Ja, wir alle wollen uns ausdehnen, ausbreiten. Wir reden immer von Freiheit. Aber Freiheit und Sicherheit stehen sich halt diametral gegenüber. Ich kann nicht beides so zur gleichen Zeit. Und da aus dieser Sicherheit rauszugehen und aus dem Gewohnten und auch wie die Menschen mich kennen und welche Rolle ich in diesem System übernehme, das hinter mir zu lassen. Und das können kleine und große Entscheidungen sein. Es muss nicht immer, du kündigst und machst was anderes in deinem Leben. Ja, es können die unterschiedlichsten Sachen sein. Ich glaube, das ist einfach ein, ja, dass diese Angst davor ist eben nicht mehr dazuzugehören, zu hinzufallen. Was sagen auch die anderen, ist, glaube ich, auch ganz, ganz groß. Wir leben leider auch in einer Gesellschaft, die überhaupt keine Fehlerkultur hat. Das müssen wir lernen. Es ist vollkommen okay zu scheitern. Klar müssen wir irgendwie gucken, dass wir dann wieder auf die Füße kommen und ne, so, aber es ist gar nicht immer das Existenzielle, es ist diese Angst, was sagen die anderen, ausgeschlossen zu werden. Und das ist aber ja, wenn wir jetzt den großen Kreis schließen, auch existenziell, mhm. weil das ist ja unsere Urangst.
Absolut, ja.
So, und das, deswegen ist auch etwas, was ich immer versuche, auch mit meinen Freunden und Freundinnen, dass wir uns einander immer auch Props geben, egal was es ist im Privaten, im Beruflichen, dass man es versucht hat. Es geht gar nicht so sehr um das Ergebnis, sondern hey, ja. Und es ist wichtig, auch Fehler zu machen. Also die meisten Learnings in meinem Business habe ich gemacht, weil ich Fehler gemacht habe. Ja.
Absolut.
Es ist gut, wenn etwas nicht funktioniert, weil sonst erhältst du so ein System aufrecht, was gut ist, aber nicht sehr gut. Es könnte besser funktionieren. Es könnte dich glücklicher machen. Es könnte besser laufen. Es könnte einfacher sein. Wir kommen da aber oft nicht hin, solange etwas gut läuft. Ja. Und deswegen ist es auch gut zu merken, hey, okay, das funktioniert so nicht mehr für mich. Ja. Und da muss man manchmal auch mit vor die Wand fahren und auch aus Fehlern wachsen lernen, auch persönlich, ja, auch als Gesellschaft. Wir können nur wachsen, seien das Innovationen, sei das, dass wir einen Mindstate bekommen, was inklusiver ist. Ja, wir können das alles nur machen, wenn auch mal jemand kommt und sagt, ey, so wie du es bisher gemacht hast, ist nicht gut. So. Oder wenn ich selber merke, ja, so funktioniert es nicht. Wir müssen eine Fehlerkultur erlauben, sonst ist es Stillstand, Flatline.
Ja, absolut. Und es auch das nicht so persönlich nehmen, wenn jemand kommt und sagt, ey, so wie du es machst, ist nicht ganz so gut. Mir sind zwei Beispiele eingefallen. Ich habe eine Kundin an der PR, die hat am Anfang alles in Frage gestellt, wie wir das bisher gemacht haben. Und davon war ich erst genervt und dann total inspiriert. Weil letztendlich hat sie dann unsere Arbeit auf ein ganz neues Level gehoben und hat mich so inspiriert, auch weiterzugehen, weiterzudenken, weil sie mich einfach aus dem bestimmten, weil PR hat mir damals eh nicht mehr so viel Spaß gemacht und sie hat mich dann so rausgeholt aus dem Trott, den es da gab. Und so haben wir ja schon seit 10 Jahren gemacht und immer wieder das Gleiche. Und dadurch, dass sie alles in Frage gestellt hat und ich dann irgendwann das Genervtsein habe sein lassen, habe ich die ganzen Möglichkeiten gesehen. Und das hat sich wirklich dann auf ganz viele andere Bereiche auch umgetragen. Und ich habe auch einmal ein negatives Feedback zu meinen Workshops bekommen. Das war ein Twerk-Workshop. Da habe ich am Morgen schon unterrichtet. Dann bin ich zu einer Freundin gefahren und habe da die Trauerrede gehalten. War dann kurz auf der Hochzeit wieder zurück, um den Workshop zu halten. War natürlich super fertig schon. Und habe dann so halbherzig den Booty geschüttelt und sie hat es natürlich total gemerkt. Und daraus habe ich auch gelernt, das deutlich besser zu planen und bestimmte Dinge dann sonst auch gegebenenfalls abzusagen. Aber ich bin jedes Mal, wie du das auch sagst, besser geworden, wenn ich dieses erste Gefühl der Ablehnung und des Ausgeschlossenseins, wenn ich das einmal zur Seite gepackt habe und gesagt habe, okay, what's in there for me? Und wirklich dann auch das Learning daraus genommen habe. Ich würde gerne noch einmal, ich fand das so spannend, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, dieses Gefühl, dazugehören zu wollen. Das ist etwas, glaube ich, was worüber wir auch noch gar nicht häufig genug gesprochen haben. Also in der spirituellen Szene geht es um ganz viele andere Themen häufig, aber das ist so ein fundamentales. Und du bildest ja auch zum Beispiel in deiner Ausbildung auch wieder andere Coaches und Coachinnen aus. Du bist selber eine und du hast wirklich eine langjährige Praxis da drin. Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn man sagt, wenn das die große Angst ist, wie man mit dieser Angst vor dem Ausgeschlossensein aus der Gruppe, aus der Herde, wie man diese Urangst, die vermutlich auch genetisch in uns schon angelegt ist, begegnet.
Nummer eins ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden. Ich nenne das immer Inquiry, also nach innen horchen, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand jetzt gerade zuhört und spürt eine Unsicherheit, eine Angst oder später heute am Tag, ne, da wirklich mal in sich zu hören, wie fühlt sich die Angst an, ja, wo in meinem Körper sitzt die, und weiter zu schauen, nicht nur an das Oberflächliche, ich habe jetzt Angst, weil ich ein Projekt auf der Arbeit abgeben muss oder weil mir vielleicht gleich ein Gespräch bevorsteht, ja, das ich irgendwie suchen muss, sondern ja, das ist jetzt offensichtlich da, aber weiter zu gucken, warum macht dir das Angst? Und immer dich weiter erforschen, da geht immer wieder eine neue Tür auf zu inquiren, weil die Angst, auch die ich habe, hat herzlich wenig damit zu tun, mit einem Gespräch, was ich gerade geführt habe, oder selbst wenn jemand gerade eine Kündigung bekommen hat, ja, dann ist da erstmal vordergründig natürlich so eine existenzielle Angst oder wenn eine Beziehung beendet wurde. Aber was ist eigentlich denn da? Weil das Gefühl, wenn du dich mit dem verbindest und ehrlich zu dir bist, dann merkst du, das ist viel, viel älter. Das ist viel, viel älter. Das ist sehr bekannt. Das hat herzlich wenig damit zu tun, was dir jetzt gerade passiert ist. So, ist alles nur ein Trigger. Ja, und da wirklich zu inquiren und zu merken, hey, okay, das ist wie so ein altbekannter Wegbegleiter. Und diesen Wegbegleiter zu befreunden, du hast das eben so schön auch die Angst befreunden genannt, und zu sagen, okay, das ist da, dass man das allererste, ja, mir klar zu machen, ich habe Angst davor, nicht dazu zu gehören, abgelehnt zu werden, ja, und das ist okay, weil wie du gerade gesagt hast, das haben wir alle, ja. Und dann zu gucken, was hast denn du für Strategien daraus entwickelt, ja, aus dieser Angst. Ich bin zum Beispiel so eine Perfektionistin geworden, mega anstrengend, ja, damit mir bloß niemand sagen kann, ja, das hast du falsch gemacht, ja. Andere sind Anpasser geworden, auch mega anstrengend, ja. Weil immer den unteren Weg gehen, nicht die eigene Meinung sagen, es allen anderen recht machen, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, damit niemand irgendwie auch nur irgendwas sich an mir aussetzen könnte oder sich von mir auf den Schlips getreten fühlen könnte. Ja, und da gibt's so verschiedene Strategien, die uns das Leben echt schwer machen und anstrengend machen. Und dann mal gucken, was ist denn so deine Strategie, ja. Und beim nächsten Mal, das ist jetzt so eine ganz praktische Umsetzung. Beim nächsten Mal, wenn du davor stehst vor so einer Situation, ist einfach mal anders zu machen. Mal nicht alles kontrollieren zu wollen. Wenn du eine Perfektionistin bist, zu sagen, ey, weißt du was, ich lese die E-Mail jetzt nicht nochmal drüber. Ich weiß schon, was ich mache. Ich schicke die jetzt einfach mal so ab. So, selbst wenn da vielleicht ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja? So. Oder einfach mal auch mal zu sagen, nee, heute möchte ich mal, dass wir das machen, was ich machen möchte. So, ich habe auch einen Wunsch, ja. Und oder vielleicht auch mal Nein zu sagen und bei dem Nein zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Egoisten werden müssen, aber ganz bewusst dich zu fragen auch, was kostet dich ein falsches Ja? Ja, weil du musst ja dafür auf was verzichten oder hast Ja gesagt, wo du gar keine Zeit hast und so weiter und so fort. Und bei deinem Nein mal zu bleiben und diese Strategien, die du dir angeeignet hast, einfach mal nicht zu machen. Mal 2-3 Tage und zu merken, was passiert. Was du dann merken wirst, ist nämlich, es ist nicht das Ende. Du wirst nicht ausgeschlossen. Ja, da wird keiner kommen und sagen, so jetzt gehörst du aber nicht mehr dazu. Da wird's vielleicht dann Gespräche geben. Ja, aber das ist gut. Ja, diese komplette Angst von, okay, ich falle unten durch, ich falle aus dem Raster. Da wirst du merken, nein, das bestätigt sich nicht. Diese Urangst wird nicht bestätigt. Es wird anders vielleicht sein als sonst, ja. Es wird nämlich leichter werden. Bleiben wir bei diesem Beispiel Perfektionistin, E-Mail. Da werde ich merken, oh Mann, ist ja viel einfacher für mich geworden, ja. Und vielleicht, wenn beim nächsten Mal, wenn du irgendwas machst, dann unterläuft dir vielleicht auch ein Flüchtigkeitsfehler. Keine Ahnung. Vielleicht spricht dich jemand drauf an, aber du wirst merken, es ist überhaupt nicht schlimm. Dafür habe ich eben 100 andere Sachen geschafft oder habe mich mega entspannt. Also es war nicht mehr so anstrengend für mich. Wenn du eine Anpasserin bist, wirklich dann zu sagen mal, hey, heute ich habe auch mal einen Vorschlag, ne, bei so einer Gruppenentscheidung. Ich würde heute gerne mal das machen. Oder wenn dich jemand fragt und du sagst, du, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, aber ich kann dieses Wochenende nicht, weil ich bin echt, ich habe so viel gearbeitet, ich brauche einfach Raum für mich. Musste ich auch nicht erklären. Und dann zu merken, die Leute werden trotzdem noch bei dir sein. So. Und vielleicht gibt es dann mal eine Diskussion, ja. Zum Beispiel auch, wenn man seine Meinung sagt. Und meine Meinung ist nicht deine Meinung in dem Fall. Ja, dann werden wir aber darüber sprechen. Das heißt, einfach mal nicht versuchen, in diesem, aus dem Survival-Modus zu handeln. Immer zu kontrollieren, immer sich zu ducken, immer, weißt du, alles zu tun, um nicht durchs Raster zu fallen. Einfach mal Kontrolle ein bisschen abgeben. Und was wir dann merken ist, ich bin trotzdem nicht alleine. Das Ding fährt nicht vor die Wand. Und das ist so ein ganz praktischer Ansatz, weil wir da wirklich direkt in die Umsetzung kommen und auch merken, dass es dieses Worst-Case-Szenario, vor dem wir alle irgendwie Angst haben, dass das nicht eintreten wird. Und da geht's ja auch im Coaching übrigens drum. Ne? Im Coaching geht es darum, ins Land der Möglichkeiten zu kommen, neue Wege zu erkennen. Und das bedeutet als allererstes mal die eigene innere Landkarte zu erkunden. Ja, was sind so meine Trigger, was sind meine Ängste, was sind meine Denkmuster? Ja, wir alle sind ja auch geprägt von unserer Vergangenheit. Ja, was sind meine Konditionierungen und so weiter und so fort. Und dann aber auch zu gucken, hey, und was habe ich denn für Möglichkeiten? Ja, weil Menschen kommen zum Beispiel in ein Coaching und sagen, ich bin hier festgefahren. Und dann aber zu sehen, okay, da gibt's ganz viele Möglichkeiten, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe, und sich diese zu erschließen. Und das ist die größte Freiheit, zu wissen, hey, ich kann hier navigieren.
Ich glaube, das ist super wertvoll, was du dann, was du einmal hier geteilt hast, was du auch in deiner Ausbildung teilst. Ich kann mir vorstellen, dass für viele das am Anfang viel Kraft benötigt, sich dem zu stellen. Und Stichwort Kraft, weil wir haben ja viel auch jetzt darüber gesprochen, was sind unsere limitierenden Verhaltensweisen? Was würdest du denn sagen, ist deine Superpower?
Meine Superpower ist, es gibt ja diesen Spruch, my pain is my superpower. Meine Superpower ist Empathie tatsächlich. Ich dachte immer lange, meine Superpower wäre so durchhalten. Das hat meine Mutter mal gesagt, ah, Sarah ist so zäh und ne? Aber das ist nicht meine Superpower. Meine Superpower ist Empathie, und das ist tatsächlich etwas, auch das Feedback, was ich bekomme, ob von zum Beispiel auch von meinen Podcast-Hörern, 50% des Feedbacks ist, hey, ich habe immer gedacht, ich bin alleine so, wie ich bin. Mhm. Aber jetzt mehr weiß ich bin gar nicht alleine damit. Ja. Und das ist meine Superpower, Empathie, indem ich mich freilege und nicht versuche, mehr Dinge von mir zu kaschieren. So. Und das ist eine Superpower, die auf andere abfärbt, aber eben am meisten natürlich auch auf mich, weil mein Leben gar nicht mehr so anstrengend ist dadurch. Ja. Und dadurch entsteht halt Empathie.
Superpower heißt ja auch dein Kartenset, das du herausgebracht hast. Du hast vorhin schon ein bisschen darüber erzählt. Wieso hast du Superpower genannt?
Weil, sehr gute Frage, weil nämlich genau, oh, wow, ich liebe es, weil genau das auch für mich für Superpower steht, was in dem Kartenset drin ist. Weil es sind Botschaften und Affirmationen, die aber nicht sind, ey, tschakka, ich bin die mutigste Person auf diesem Planeten, sondern da steht eher dann etwas wie ich kann nicht scheitern, denn aus allem, was ich tue, wird etwas Großartiges wachsen. Das bin ich. So, ja. Und ich habe auch bei dem Titel überlegt, ob das der Titel zu stark ist für das, was drin ist, weil das, was drin ist, es hat ja auch eine Weichheit. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist genau das Richtige, weil in der Weichheit, ja, in der Empathie liegt die Superpower. Da, wir wollen uns nichts erzählen. Also ich kann das gar nicht. Ich will mir nicht erzählen, yes, 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 das bin ich nicht. Aber meine Superpower ist eben nicht mehr zuzumachen, all das anzugucken, was ich bin und mich selbst anzunehmen und zu sagen, das genauso wie ich bin, bin ich richtig und habe ein glückliches Leben verdient und Punkt aus. Ich bin eine gute Person und ich habe ein gutes Leben verdient. Und wie kann ich den Weg dahin finden? Das ist doch die größte Superpower, da bei sich zu sein, diese Empathie für sich zu haben. Und deswegen kam dann eben der Titel.
Das hast du so schön gesagt. Sarah, was hältst du davon, wenn wir zum Abschluss, wenn ich jetzt hier eine Karte ziehe, weil ich habe dein Kartenset natürlich hier, und du mir einmal sagst, was hinter dieser Botschaft steht, warum du das ausgesucht hast. Ja?
Sehr gerne.
Ich bin super schlecht im Kartenmischen, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ich gebe mir Mühe. Oder du sagst einfach Stopp, ja? Und dann ziehe ich einfach die Karte raus im Weg.
Stopp!
Es sind zwei. Welche nehme ich jetzt? Okay, sag nochmal links oder rechts?
Links.
Alles klar. Ich trage keine Schuld an meinen Verletzungen, aber die Verantwortung für ihre Heilung. Ich lasse die Liebe jeden Tag meiner Vergangenheit, also es steht auf der einen Seite und auf der zweiten Seite stehen dann noch einmal Sachen. Vielleicht kannst du nachher auch noch mal was zu dem Konzept erklären. Das ist wahrscheinlich die Affirmation. Und hier auf der Rückseite steht, ich lasse die Liebe jeden Teil meiner Vergangenheit heilen. Ich kann mir und anderen verzeihen. Ich lasse Belastendes los, damit Heilung geschehen kann.
Also vorne auf der Karte ist immer eine Quote und hinten die Affirmation drauf. Also und vorne, warum habe ich das ausgesucht? Ja, weil ich der Überzeugung bin, wir alle haben Wunden, die wir mit uns tragen. Und da geht's eben um Vergeben. Und Vergebung wird oft missverstanden im Sinne von, ich muss gutheißen, was die andere Person getan hat, ja. Oder alles passiert für mich, wird ja auch oft gern genannt in der spirituellen Szene. Ja, aber ich finde das sehr schwierig, jemanden, der zum Beispiel Übergriffigkeiten erfahren hat, zu sagen, ja, das alles passiert für dich, ja, da zu Recht sagt die Person nee. Aber was eben passieren kann, ist Heilung, indem ich vergebe, aber es nicht gutheiße, aber sage, ich befreie mich aus der Opferrolle. Ich war damals ein Opfer, vielleicht in der Situation. Aber, und das ist schmerzhaft und das hat mich geprägt. Aber diese Story muss mich nicht weiter definieren. Ich kann ein neues Narrativ für mich entwickeln. Also ich habe die Verantwortung für die Heilung. Und es ist auch schön, auch hier, wie sich der Bogen schließt. Denn das, was ich mal erzähle, ein Satz, der mich so weitergebracht hat, als ich selber mal auf einem Retreat war und mit einer meiner Menschen, die mich da begleitet haben, die Person hat zu mir gesagt dann, okay, ey, die Geschichte jetzt von deinem Vater und von deiner Oma, die kennen wir jetzt alle. Aber worum geht's eigentlich wirklich? So, also was ist denn bei dir? Was willst du eigentlich? Also jetzt, die Geschichte kennen wir jetzt. Jetzt erzähl doch mal was Neues, so tiefer. Und ich erst, also ich habe mich total angegriffen gefühlt. Und gesagt, hey, ach Gott, wie kann die Person jetzt so mit mir reden? Ja, das war doch total schlimm, was mir passiert ist. Aber das war der befreiendste Satz überhaupt, weil er hat mich dahin gebracht, okay, was will ich denn jetzt? Das ist eine Geschichte, die ist mir passiert. Okay, die kann ich mir jetzt noch 100 Mal erzählen. So, oder ich erzähle eine neue Geschichte und kümmere mich darum, dass ich eben diese alten Verletzungen heile. Und darum geht es auf dieser Karte. Genau.
Ich finde dieses Zitat so unglaublich stark. Und ich finde, auch wie du, es schließt sich eigentlich schön ein Bogen, weil wir haben viel über Angst gesprochen und wie man ins Handeln kommt, wie man dem Scheitern, wie man der Angst nicht dazugehören, zu gehören begegnet, der Angst vorm Scheitern etc. Und für mich hat es ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich im Laufe der Jahre ist für mich Selbstverantwortung die eigentliche Selbstliebe. Selbstliebe ist nicht Creme draufspielen oder sich jeden Tag zu sagen, du bist so toll und ich liebe mich, sondern Verantwortung für sein Selbst zu tragen, in allen Bereichen. Verantwortung für deine Gesundheit, insofern es möglich ist. Verantwortung für dein Handeln, es nicht auf andere abschieben, sondern immer zu gucken, was kann ich jeden Tag tun, um meine Werte zu leben, um das Ich zu sein, das ich wirklich sein möchte. Und das ist so viel kraftvoller als so die ersten Definitionen, finde ich, die es von Selbstliebe gab oder die ich selber auch früher hatte vor 5 Jahren. Wie ist das für dich?
Absolut, ich sehe das ganz genauso. Also ich war nie so ein Selbstliebe-Fan, obwohl ich in meinem letzten Buch dann ein Kapitel nach Selbstliebe benannt habe. Aber ja. Selbstliebe lernen heißt das. Weil für mich war das oft ein bisschen zu so, Hashtag Self-Love, aber Selbstliebe ist eigentlich was so fundamental ist. Ja. Und durch eben Selbstverantwortung, das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe ist eben nicht Wellness ein bisschen. Wellness ist Wellness halt. Dann gehe ich in die Sauna zum Beispiel, ja. Aber es ist nicht Selbstliebe. Ich tue mir was Gutes, das ist super, Selbstfürsorge, ja. Aber Selbstliebe, es geht so viel tiefer und das hat mir oft gefehlt, dass der Begriff mit der Tiefe in Verbundenheit gebracht wird. Und aber genau das ist es, was du gerade gesagt hast, die Selbstverantwortung. Da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde drüber reden.
Könnte man neues Fass aufmachen.
Aber das will ich noch mal ganz kurz hier sagen, weil das ist für mich auch ganz wichtig, dass nämlich Selbstverantwortung, und das ist auch das in den Status, in den ich auch die Menschen reinbringen möchte, mit denen ich arbeite. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn propagiert wird, du brauchst mich jetzt, damit es dir besser, damit du dein Leben gestalten kannst. Nein. Im Bestfall begleiten wir Menschen kurze Zeit, ja, und dann sind sie in ihrer Selbstverantwortung, ja, und gehen den Weg alleine. Sie sind nämlich eh Experten für ihr Leben. So, das heißt, in die Selbstverantwortung Menschen zu bringen, das ist auch das größte Geschenk, was man jemandem machen kann, ja. Und auch da finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch in meiner Arbeit meine eigene Verantwortung auch zu sehen. Ja, weil wir auch da, das ist ein ganz dünner Grat, eine Gratwanderung, wie sehr aus Ego-Gründen oder auch finanziellen Gründen, was auch immer, will man Leute an sich binden und wie sehr kann man dann aber wirklich seine Aufgabe erfüllen? Weil das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Gott, niemand braucht mich auf dieser Welt. Ja, ich kann jemanden nur begleiten ein bisschen, aber eigentlich ist es wie bei einem Kind. Es muss von Anfang an klar sein, obwohl natürlich Menschen, mit denen ich arbeite, nicht Kinder sind, man begegnet sich immer auf Augenhöhe. Aber was ich meine ist, man startet das, damit man hinterher so schnell wie möglich die Menschen einen nicht mehr brauchen. So, ja. Und Punkt. Und da darf man auch ethisch sich immer wieder hinterfragen, gerade in unserer Branche auch.
Super wichtig. Super, super wichtig. Ich finde das so toll, dass du das gesagt hast. Ich bin nämlich beispielsweise ganz, ganz stolz. Ich habe ja meine Soul Sessions und die werden ganz häufig für Business-Sachen gebucht. Und die sind nicht teuer, ja, weil ich einfach keinen Bock darauf hatte, das zu machen, sondern ich habe für mich eine Vision kreiert, House of Grace. Das ist jetzt meine Marke und das ist ein tatsächliches Haus in meiner Vorstellung. Und ich sitze da wie so eine Oma auf dem Schaukelstuhl und da kommen halt immer Menschen rein und dann sprechen wir eine Stunde und dann gehen sie wieder. Das ist so eine richtige Sprechstunde, wie so eine Dorfdoktorin. Und ich bin total stolz, dass die meisten einfach nur eine Stunde brauchen und dann mit ganz viel Inspiration oder Handlungsempfehlungen, was ihre Aufstellung anbelangt, dann einfach rausgehen. Weil natürlich, ich mache das einfach auch schon seit 20 Jahren und das macht mich richtig glücklich, dass sie damit dann sofort loslegen können. Und ich kenne aber auch die Panik, die man hat in unserer Branche, wenn ja zum Beispiel nicht so viel gebucht wird oder wenn jemand verlässt, der dich halt sehr lange begleitet hat und weil sie einfach fliegt oder weil er einfach fliegt. Und das ist aber wunderschön. Deshalb, ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Danke, Sarah. Okay, ich auch danke nochmal, dass du das angesprochen hast. Und ich habe eine allerletzte Frage für dich. Und die fand ich so süß. Wäre dein jüngeres Ich stolz auf dich?
Ja. Ja.
Was würde sie sagen?
Die würde sagen, du bist die große Schwester, die ich mir immer gewünscht habe.
Das ist so schön. Sarah, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps zum Umgang mit Ängsten, zum Umgang mit Scheitern, zum Umgang mit der Angst, nicht dazuzugehören, der Selbstreflexion, deiner Definition von Selbstliebe und ein Einblick in deine Superpower. Ich kann das auch nur bestätigen, deine Empathie ist wirklich der Hammer. Und wenn man jetzt Lust hat, noch mehr mit dir zu machen, du hast ja einige Angebote. Die Folge kommt auch jetzt schon am Freitag raus. Ich glaube, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich für deine Coaching-Ausbildung anzumelden, wenn man jetzt Bock hat.
Genau.
Kannst wenn du ihr Bock was erzählen?
Wir starten im März, Mitte März, in den dritten Ausbildungsjahrgang. Also wir haben jetzt schon 2 Jahrgänge quasi abgeschlossen. Und das war meine Vision, weil ich in die Tiefe gehen wollte wieder mit der Arbeit. Und vor allem auch, weil ich einfach so sehr daran glaube, jetzt nicht, ich glaube so sehr an mich, sondern ich glaube an diese Arbeit und meine Ressourcen zeitlich und alles ist ja auch begrenzt. Und ich finde, es kann gar nicht genug Menschen geben. Deswegen auch der Support untereinander. Natürlich auch, weil ich Kolleginnen und Kollegen supporten möchte, aber auch, weil ich finde, wenn wir alle doch in der gleichen Sache unterwegs sind, jeder auf seine Art und Weise, was doch super, umso mehr Menschen es gibt. Und genau, in der Ausbildung, das ist eine Coaching-Ausbildung, in der du eben lernst, Menschen durch Transformationsprozesse zu begleiten mit wirklich ganz fundierten Coaching-Tools, aber eben auch mit ganz viel Achtsamkeitstools. Also wie gestalte ich Coaching-Prozesse und lasse da Meditationen, Visualisierung mit einfließen? Wie leite ich die an? Wie entwickle ich die? Und das ist sehr, sehr praxisorientiert. Also bei mir geht's schon an Tag 1 in die Praxis rein sozusagen. Und genau, und ich bin auch sehr dankbar, dass das alles so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also zum Beispiel meine Meditationen werden ja auch von der Techniker Krankenkasse und so weiter genutzt. Also dass das jetzt auch, es ist klar, Coaching und Achtsamkeit gehört einfach total zusammen. Das sind nicht zwei getrennte Sachen und deswegen fließen die bei mir zusammen. Und wenn man möchte, kann man on top auch noch ein Modul buchen, was Businessaufbau, was dich da wirklich Schritt für Schritt durchführt. Ne? Wie positioniere ich mich am Markt? Was ist meine Zielgruppe? Wie baue ich mir mein Business auf? Genau, und das ist so dieses, alles, was ich eigentlich die letzten Jahre für mich gemacht habe, in der Ausbildung zusammengefasst. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir auch einfach ein kostenfreies Gespräch buchen. Also das ist auch nicht irgendwie jetzt eine Vertrieblernummer. Die Gespräche führen, sind auch die Co-Coaches bei mir in der Ausbildung. Die wissen, worüber die reden. Wir wollen auch niemandem, weißt du, was aufquatschen, weil das ist schon eine Entscheidung, die man da trifft für sich, die vieles im Leben verändert. Also bei uns gibt's auch ganz viel Testimonials auf der Seite. Also für die Leute hat sich das Leben grundlegend verändert und da muss man auch bereit für sein, so, ja, und deswegen gibt's diese Gespräche und da gucken wir einfach gemeinsam, da erzählst du auch ein bisschen, okay, was sind deine Wünsche, wie stellst du dir das vor und wir sagen, hey, ja, das so ist die Ausbildung und da können wir dich bei unterstützen und vielleicht merkt man auch aber auch nicht, aber dann hat man ein richtig gutes Gespräch mit guten Menschen geführt, ja, und da kann ich euch nur ermutigen, weil ich weiß selber, wie das ist. Ne? Ich habe nie Bock, mir irgendwas aufquatschen zu lassen. Und deswegen war das ganz wichtig, dass da eben bei mir keine Vertriebler sitzen, sondern Leute aus meinem Team, Jenny und Johannes nämlich, die ganz, ganz toll sind. Und jeder sagt auch immer, ach Mensch, die Gespräche sind eigentlich schon wie ein Coaching selber. So, ja, also dann ist es einfach schön. Und ich liebe auch das Team, mit dem ich diese Ausbildung gemeinsam machen kann, ja.
Das hört sich super gut an. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Auch alle anderen Links von dir, auch den Link zum Kartenset. Und danke, liebe Sarah, für unser Gespräch, für unser zweites Gespräch. Ich hoffe, es folgen noch ganz, ganz viele weitere und dass es noch ganz viele Möglichkeiten gibt, dich bei ganz vielen anderen tollen Projekten, die du da so stemmen wirst in den nächsten Jahren, dass es da Möglichkeiten gibt für mich, dich zu unterstützen. Danke für deine Zeit, Sarah.
Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank.